Ja, jetzt nach der ersten Stunde Axiom haben wir jetzt zum Schluss das Gespräch mit Ludwig von Friedeburg gehört, der dann eben auch in den 80er Jahren Direktor des Instituts für Sozialforschung gewesen ist und auch heute noch ein Büro im Institut für Sozialforschung hat und dort immer noch tätig ist. Und jetzt hier im Studio ist David Kettler. Und aus eigentlich Anlass ist ein Vortrag, den er heute Abend im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften halten wird, über die ersten Briefe der Sozialwissenschaftler, die emigriert gewesen sind und dann eben überlegt haben, wiederzukommen. Darüber sprechen wir gleich. Und um ihn vorzustellen, David Kettler ist jetzt noch Research Professor an dem Bard College, Division of Social Studies. Und er hat von 1970 bis 1990 an der Trent University in Kanada gelehrt. Und um einige seiner Publikationen zu nennen, zum Beispiel The Social and Political Thought of Adam Ferguson, Marxismus und Kultur, Mannheim und Lukács. Und dann hat er natürlich auch mit Volker Meyer und Nico Stehr, ja, einige Texte herausgegeben über Karl Mannheim, zum Beispiel einen Text über Karl Mannheim, dann auch politisches Wissen, Studien über Karl Mannheim oder auch Karl Mannheim Strukturen des Denkens und auch Karl Mannheim Konservatismus, ein Beitrag zur Soziologie des Wissens, Karl Mannheim and the Crisis of Liberalism. Und bevor ich das jetzt fortsetze, wir werden auf jeden Fall in diesem Gespräch auch auf Karl Mannheim eingehen. Denn da hätte ich dann auch direkt eine Frage. Die nächste Publikation, die es geben wird, die jetzt im Oktober bei Ashgate in London erscheinen wird, ist Karl Mannheim and Max Weber Retrieving a Research Program. Und da wäre die Frage, wie ist es zu dieser Auseinandersetzung mit Karl Mannheim gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage, aber Ihre Zuhörer werden mich entschuldigen. Manchmal werde ich dann Deutsch sprechen, manchmal wird es gebrochenes Deutsch sein und dann auch Englisch vielleicht. Aber die Sache mit Mannheim ist eigentlich von diesem Ferguson-Studie rausgekommen. Und das war so, ich war damals in Columbia Universität als Student und meine Lehrer waren Herbert Marcuse und Franz Neumann. Und ich hatte es vor, und es war eigentlich der Neumann, der mir den Ferguson vorgeschlagen hat. Und ich war fest von der Überzeugung, dass diese Studie marxistisch sein wird. Und hat mir eine ganze Weile, es war eine ziemlich lange Geschichte, bis ich damit fertig wurde, aber am Ende wurde es mir klar, dass ich mehr aus Mannheim geholt habe als aus Marx oder Lukács, der mich damals auch sehr interessiert hat. Und das war eine Überraschung, und so da bin ich. Musste ich zunächst mal nachschauen, was dieser Mannheim hatte. Ich hatte ihn natürlich auch als Undergraduate studiert, habe mehrmals kleine Aufsätze darüber geschrieben. Der war damals sehr in Vogue, noch so ganz fast am Ende. Nachher wurde er so ein Klassiker. Und Klassiker, wie wir alle wissen, sind ja tot. Das ist dann einfach. Aber mich hat es interessiert und ich konnte mich ein bisschen aus, aber dass die Arbeit dann am Ende so über die schottischen Intellektuellen handeln musste, ich konnte es anderswo weil nicht erklären. Die Klassenanalyse ist mir nicht gelungen. Und so da habe ich mit Mannheim angefangen. Und zuallererst war das dann Mannheim. Und wie ich das damals nannte, Moral Philosophic Syndrome. Das heißt, das ist der Versuch im 18. Jahrhundert, die schottischen Moralphilosophen so irgendwie eine philosophische Deutung, die weiter als so die von Hume sehr angeregt worden war. Aber der Ferguson wollte nicht, dass naturwissenschaftlich Deutung der menschlichen Beziehungen Genüge, da war also ein Republikaner und wollte diese moralische Sachen mit einsetzen und so. Da wurde ich überzeugt, dass dieses irgendwie zusammen, der Versuch irgendwie eine Synthese aus naturwissenschaftlich und moralphilosophischer Zugang zu diesen Fragen, dass das eine Tradition, könnte man sagen, oder ein Stil, vielleicht mannheimisch zu sprechen, von Intellektuellen wurde, sodass da dieser Unterschied zwischen den technischen Philosophen und diesen Intellektuellen und das eigentlich von den Moralphilosophen in Schottland ihren Ursprung nahm. Und das ist ja auch eine mannheimische Deutung bestimmten Sinne, und da musste ich, so, da habe ich dann damals, der erste Aufsatz war sogar, wie hieß es, irgendwie das Moral Philosophical Syndrome, und das ging dann über Ferguson und Lukács und Mannheim. Da wollte ich zeigen, wie da irgendwie parallele, strukturelle Parallele, bestimmt nicht in Substanz, was sie aussagen wollten, aber wie sie dran gingen. Und dann, wenn man so mit so einem komplizierten Problem mal anfängt, dann geht es weiter. Also der nächste Aufsatz, dann die nächste Arbeit, ich hatte dann ein Fulbright und war sogar da in Frankfurt. Kann ich eine Geschichte erzählen? Ich weiß nicht, wie frei wir das...
Ja,
ich will doch deine Fragen beantworten, aber wenn man
diese
schon anfängt
mit diesen wunderbar.
Geschichten... Ja, so, da hatte ich ein Fulbright, ich hatte einen Horkheimer, ich war damals an der Ohio State Universität angestellt und hatte da unter anderem als Kollege Kurt Wolf, der ein sehr berühmter Mannheim-Forscher und auch Soziologe in phänomenologischen Sachen und so weiter eine Karriere hatten, kürzlich verstorben. Und der hat mir dann den Horkheimer vorgestellt, und ich habe dann mit Horkheimer Gespräch geführt, der war dann als Gast in meiner Klasse. Da haben wir uns verständigt, dass ich bei Fulbright eintragen werde, einen Antrag machen werde, um mal zum Institut zu kommen.
Wann war das?
Das war 19... dieses Treffen war 1960, sollte das akademische Jahr 61, 62 sein. Und es ist mir gelungen. So, da bin ich ja 61 im September in Frankfurt angelangt. Das war meine erste Rückkehr nach Deutschland, nach März 1940, wann ich mit meiner Familie aus Leipzig geflohen bin. Das war auch sehr aufregend. Und habe mich da beim Institut gemeldet. Und da haben sie mich an einen Assistent geschickt. Und der hat mir gesagt, Kettler, freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Wenn Sie da nebenan hingehen, da kriegen Sie eine Eintrittskarte für die Bibliothek. Auf Wiedersehen. Und da habe ich gedacht, ich dachte, ich kam hierher, um im Institut, haben Sie denn zumindest ein Tisch für mich, wo ich mich hier... Ja, nein, leider, das ist unmöglich. Ja, der war so ein ganz großes Büro und da hatte doch Tische dabei und habe ich sogar gefragt, ich wäre ganz zufrieden, einfach hierher. Nein, das geht nicht. So, das war eine erste Überraschung, kann man sagen. Die zweite Überraschung war, das war eine Doppelüberraschung. Ich habe sie überrascht und sie haben mich dann auch überrascht. Wenn ich mit Horkheimer gesprochen habe damals, dann hatte ich nichts über Mannheim gesagt. Ich dachte, ich wollte was Neues über Marx machen, dass ich mit dieser Mannheim-Sache fertig wäre. Aber dann ist das nicht war das nicht der Fall. Aber von Mannheim wollten sie doch bestimmt nichts hören. Und so da...
Inwiefern? Also wie bist
du darauf gekommen? Naja, das war doch einfach, dass ich da angelangt bin und das hat sich dann niemand um mich gekümmert. Ich bin ins Kuratorium gegangen, mir hat einen Aufweis gegeben für die Bibliothek und ich war doch damals mit einer Frau zusammen. Wir haben es gerade so, war es eine neue Partnerschaft und so, da haben wir die Achsen gezupft und sind dann raus nach Königstein gezogen, das damals noch ein echter Kurort war, war sehr schön und hatten so ein ganz kleines Paarzimmer bei einer Familie und ich kam ein oder zweimal, nur einmal die Woche zur Bibliothek und holte mir eine Menge Bücher und dann wieder zurück nach Königstein gefahren. So um Weihnachten, sag mir, wenn das zu langweilig wird, diese Geschichte, ist mir noch...
Was war die Überraschung?
Ja, du wusstest nicht, dass ich diese... So anyway, so die Überraschung war, dass sie sich dass ich da keinen Zutritt hatte oder fast keinen. So, yeah. Um Weihnachten bin ich dann zu Adorno in seine Sprechstunde gegangen. Und da habe ich da rumgelungert und gesessen und gewartet. Und endlich hat er mich reingelassen. Und da hat er mir gesagt, naja, ich sehe, dass Sie einen Bart haben. Ist das aus religiösen Gründen? Dann habe ich gesagt, nee, ich habe so einen Bart. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, ich arbeite über Mannheim. Er hat gesagt, ja, Mannheim. Ja, ich kann mich gut an ihn erinnern. Das war die ersten Tage nach der Machtübernahme. Habe ich ihn auf der Straße getroffen und da hat er mir gesagt, schrecklich, schrecklich, hat er gesagt, aber Karriere hat der Mensch gemacht. Und das war das Einzige, dass er sich von Mannheim erinnern konnte, dass der Mannheim so eine dumme Sache gesagt hat. Und dann hat er mir gesagt, naja, mich interessieren die Sachen nicht sehr, aber dann hat er mir einen Vorschlag gemacht, die ich idiotischerweise nicht nachgefolgt bin, weil ich von ihm abgetan worden war, hat er mir gesagt, naja, da gibt es hier einen neuen jungen Mann namens Jürgen Habermas. Ich gebe Ihnen die Adresse von diesem Jürgen Habermas und Sie können mal mit ihm die Sachen besprechen. Ich habe es nie getan. Ich hab neulich oder vor ein paar Jahren habe ich ein altes Notizenbuch gefunden und da war die Adresse von Jürgen Habermas, aber ich habe ihn damals nicht getroffen. Habe Kurt Lenk und ein paar andere Leute, die sich mit diesen Sachen beschäftigt haben, habe ich doch getroffen. Horkheimer habe ich nicht gesprochen bis ganz am Ende des Jahres. So, es war etwa Juni, da habe ich einen längeren Brief geschrieben, habe gesagt, ja, wissen Sie, Herr Professor Horkheimer, alle Respekt, wenn Sie zusagen, dass jemand zu Ihnen kommen soll, dann müssen Sie sich ein bisschen um diesen Mensch kümmern. Weil zumindest ein Tisch, irgendwas, oder dass man eingeladen wird oder ein Gespräch geführt. Ich weiß es. Ich habe ihn auch in der Sprechstunde aufgesucht und ich musste so lange warten, dass er dann keine Zeit für mich hatte. Da hat er sich entschuldigt und sind wir gegangen. Das war das erste Mal, dass wir gesprochen haben. Und da habe ich einen Brief geschrieben, da habe ich ein Telegramm bekommen. Und da hat er gesagt, ich muss Sie dringend sprechen. Wir treffen uns im Schwitzerhüsli, da auf der Bockenheimer Landstraße, um 12 Uhr. So bin ich um 12 Uhr rangekommen, an einem bestimmten Tag. Und da saß er und da gab es so, ich weiß nicht, wie mir die Schweizer, nicht Schrammelmusik, Schrammel wäre Wien, aber so was Ähnliches, die waren am Spielen. Und da habe ich, Professor Horkheimer zu ihm gesagt, sagt er, die Artisten. So, da musste ich mich ruhig hinsetzen, bis die Artisten fertig waren. Dann hat er ihnen ein paar Mark gegeben und hat mich nach Hause genommen. Und da haben wir über nichts gesprochen. Und es war ja auch meine Schuld ganz bestimmt. Ich wusste doch nicht so von, wie man diese Herren Professoren den würdigen Respekt zeigt, war doch so Amerikaner in diesem Sinne und auch wise guy, wie man das bei uns damals gesagt hat. So anyway, das war so ein bisschen eine Pleite, aber eigentlich nicht. Ich habe noch aus diesem Jahr, da bin ich nach Ungarn gegangen, habe Lukas interviewt und habe dann eine Menge rausbekommen aus über Mannheims frühen Jahren Ungarn. So die ganze Geschichte von der Sonntagsgruppe und so weiter, das stammt alles von mir. Ich war der Erste, der das natürlich, so wie die Indianer in Amerika nicht entdeckt werden brauchten, die wussten, wo Amerika war, aber so die Ungarn oder manche Ungarn wussten davon, aber die meisten auch nicht. So, wenn das Buch rausgekommen ist, habe ich damals von mehreren von den Lukas-Schülern Dankbriefe bekommen, weil sie selbst das nicht wussten. So, da habe ich über die Sonntagsgruppe Mannheim-Lukas in diesem Revolutionjahr ein kleines Band für Luchterhand rausgebracht. Und das war dann auch seinerzeit und immer noch, würde ich sagen, ein anständiges Buch, obwohl ich kein Wort Ungarisch kenne. So, wo ich habe das recherchiert. Erstens, für diese Jahre konnte man eine Riesenmenge auf Deutsch machen. Also da war ich in Wien und auch in Budapest, da gab es die Sozialistische Zeitung, da gab es die berühmte Pest und Leut, so Zeitungssachen und so weiter konnte man sehen. Und dann hatte ich doch auch das Glück, dass die Leute noch am Leben waren, die man interviewen konnte. So Arnold Hauser und all die, das gibt nur eine Menge Leute, Karl und Karl Polanyi, Ilona Dutschenskaya, die Leute, die damals Anna Lesnay, Gergely, Tibor Gergely, das sind alle Leute, die auch sehr freundlich und sehr entgegenkommen und so, da habe ich viele Interviews gemacht und so, das war so dieses kleine Büchlein von das ist dann auch japanisch rausgekommen. Es sollte, am Anfang sollte es in diesen Sammelband über Lukas rauskommen, das Luchterhand damals. Und dann wurde es ein separat, wurde es ein kleines. So, und dann, wenn Sie eine kleine Frage stellen, wie sind Sie an Mannheim gekommen?
Ja, aber das Interview mit Lukas, in welcher Sprache war das dann?
Oh, das war auf Deutsch. Es war eigentlich, das war wirklich sehr auch komisch. Wenn Sie einen älteren Herrn Fragen stellen, dann kommt er immer mit Anekdoten. Wir sind ja alle postmodern, wir wollen immer bloß Geschichten erzählen.
Ja, wir haben auch noch
Zeit. Sonst Analyse, ja schon, aber diese Geschichten gefallen uns auch. So, da hat man mir gesagt, dass der Lukas noch so seine Posten so weiter überwacht war. Das war 1961 oder Frühjahr 1962 und er wurde aus Rumänien so etwa 60 oder vielleicht 59 schon raus oder freigelassen. Er wurde doch exiliert, könnte man sagen, nach 56. Und damals konnte man auch nicht aus Deutschland aus, wegen Habsburg-Doktrin, konnte man kein Visum für Ungarn bekommen. Da gab es keine ungarische Legation. So, da bin ich nach Wien gegangen und habe da eingereicht für das Visum. Und aus Wien dann habe ich an Lukas einen Brief geschickt, dass ich auf der Durchreise bin und mache Touristik und so weiter und vielleicht könnte ich auch mal bei Ihnen vorbeikommen, sodass nicht so aussah, als ob ich besonders auf diese Interview dorthin kam. Nicht seines wegen, sondern des Zensurs wegen, dass das nicht als politisch gedeutet wird. Und so da habe ich das abgeschickt und dann habe ich ich habe damals in Wien 8 Tage verbracht, bis ich das Visum bekommen habe, da täglich in der Bibliothek. Damals konnte man für 6 Schilling ein heißes Mittagessen in, in der Bibliothek bekommen und so. Da hatte ich 24 Schilling pro Tag. Und da so um 7 Uhr, wenn sie mich aus der Bibliothek rausgeschmissen haben, da habe ich so ein Maß Wein getrunken und so ein bisschen eingeschläfert, bin dann ins Bett gefallen. So, aber ich habe dann bin dann in Budapest angekommen und vom Bahnhof habe ich Lukas angerufen und habe gesagt, na ja, ich bin der Herr Kettler und so weiter. Auf Deutsch, da hat er mir auf Englisch geantwortet. Er hat gemerkt, dass mein Deutsch nicht so ganz perfekt war. Und so, da haben wir so ein, so wie wir es jetzt machen, eine Mischung Deutsch und Englisch gesprochen. Und er war sehr freundlich. Seine Frau ist dann auch dabei gewesen. Und das folgende Jahr bin ich wieder zu ihm gegangen, das sind 63, weil ich dann im Sommer wieder ein Stipendium bekommen habe, um in England zu arbeiten an den mannheimischen Sachen. Und da bin ich wieder nach Ungarn gegangen. Und er hat sich nicht so riesig viel für seine Frühgeschichte interessiert, hatte ja seine eigene Legende darüber. Aber er hat mich dann schon beim ersten Besuch hatte einen Bekannten von ihm namens Sultan Horvat Sultan angerufen, und der Horvat war etwas jünger als Lukas und war Sozialdemokrat, war 7 Jahre im Gefängnis, aber so neulich rausgelassen worden. Und aber er arbeitet dann über diese, was er die zweite Reformgeneration nannte. So, da gibt es so ein Buch, das war auch ein Luther-Hand-Buch. Ja. Das habe ich an Luther-Hand verkauft, oder sozusagen, da war ich der Agent dabei. das Horvath-Buch, habe versucht, es auch in Amerika rauszubringen, aber das ist mir nicht gelungen. Das war zu groß, auf jeden Fall. So, dieser Horvat war mir äußerst behilflich. Und dann auch, ja, war so diese Bekanntschaft mit, oder dieses Treffen mit Lukas war dann auch ein Open Sesame mit anderen Leuten. Das machte es dann einfacher, mit anderen ins Gespräch zu kommen. So, das war ganz aufregend. Ich war ja auch 31, 32, ja, so. Alt war alles neu und aufregend. Da bin ich plötzlich als politischer Theoretiker irgendein Ideengeschichtler geworden, aber es sollte immer so ein soziologisch-politischer, theoretischer Punkt dran sein. Und so, aber wie gesagt, so, das war dann die mannheimische Sache, und dann habe ich für mehrere Jahre liegen lassen, habe mich dann auch in den 60er Jahren sehr viel mit der politischen Sachen beschäftigt, war zu alt, 60er zu sein, 68er zu sein, ich war damit viel beschäftigt, auch über so politische Theorie, Demokratie und verschiedene Arten Demokratie und Revolution, solche Sachen gearbeitet. Und so der Ferguson manchmal noch ein bisschen weiter geschoben, weil das Buch dann in 65 rausgekommen ist, aber es gab noch mehr damit zu tun und Aufsätze. Aber hauptsächlich waren dann das die politischen Jahre. Und dann so Anfang der 70er Jahre, da habe ich auch einen längeren Aufsatz, wenn ich dann nach Kanada kam, da habe ich einen langen Aufsatz über Marcuse, so eine, wie man auf Englisch sagt, I settled accounts with Marcuse, nicht im Sinne, dass ich polemisiert habe, aber ich bin so mit mir selbst ins Klaren darüber gekommen. Mit Neumann, das kommt noch, das wird das letzte Buch sein. Ne?
Neumann.
Ja, darüber arbeite ich immer wieder. So, das ist dann, habe da viele Aufsätze rausgebracht, aber nie ein. So, dann gibt es auch ein Buch, das kein Mensch in der ganzen Welt je gelesen hat, aber nicht über Neumann, aber über seine Fragen, so Rechtsfragen und Arbeitsrechtssachen und so weiter, die ich dann auch gemacht habe. Und komischerweise versuche die Sachen zusammenzustellen, und zwar über den Begriff von Verhandlungen. Und dieser Begriff Verhandlung ist mir wichtig, auch in der ideengeschichtlichen Seite und auch in dieser. Aber so, dann mit den Mannheim, dann da hatte ich, wenn ich in London war, 1963, hatte ich das Glück, dass ich da bei Mannheims Nachbar, wo er gewohnt hat, er war natürlich tot, erkundigt, so wollte man sprechen, rüber. Da hat er gesagt, naja, zufälligerweise hat der Herr Keshkemeti mir diese Schriften überlassen. Er ist jetzt gerade in Paris, leider können Sie ihn nicht sprechen, aber ich könnte sich in diese Schriften interessieren. Da habe ich ihm gesagt, naja, natürlich. Und habe die zwei Manuskripte mit mir mitgenommen, sofort fotokopieren lassen. Und das sind dann diese Schriften, die dann als Strukturen des Denken publiziert waren. Die waren der Keshkemeti, der ein Schwiegerbruder von Mannheim war, der hatte sie und wollte sie nicht, eigentlich nicht loslassen, aber ich hatte sie dann und habe sie auch nicht sofort veröffentlicht. Ich habe dann mit ihm 10 Jahre lang verhandelt, bis am Ende wir das trotzdem gemacht haben. Und über diese Manuskripte bin ich dann mit Volker Meyer und Nicole Stehr zusammengekommen. Die haben mich gedrungen, weil ich veröffentlicht habe, dass diese Sachen existieren, und ich habe sie auch in der Bibliothek zur Anschau hin bei uns in Kanada freigegeben, aber ich wollte noch nicht veröffentlichen, aber die haben mich das eingeredet, und seitdem arbeite ich schon. So, das ist, muss Mitte 70er Jahre sein, und Volker Meyer und ich haben soeben ein neues Buch fertiggebracht über Mannheim. So.
Genau, darüber sollten wir jetzt auch sprechen, über dieses neue Buch. Wie kommt es zu dem Interesse an dem Seminar, das auch in Frankfurt stattgefunden hat? Mannheim hat ja von 30 bis 33 in Frankfurt unterrichtet, bis er eben dann auch vertrieben wurde. Das frühe Liberalismus-Seminar, wie wird das jetzt in dem Buch aufgearbeitet, wenn es da diese Max-Weber-Seite gibt, auch von Mannheims eigenem Programm?
So, ich werde mal so ganz kurz, wenn Sie es noch glauben können, dass ich über irgendetwas kurz sprechen kann.
Klar.
Aber so würde ich sagen, so erstens ist es so, dass schon vor 15 Jahren hat Claudia Honegger in Bern einen sehr guten Aufsatz geschrieben über die vielleicht kann ich es noch gar länger her. Ja, es ist noch länger her, es ist spät in den 80er Jahren, über die Studentinnen von Mannheim. Mhm. Und ich habe dann mit Claudia Honegger zu tun gehabt. Und das ist ja auch eine schöne Frankfurter Geschichte, aber ich werde es bloß bei Namen nennen. Das ist zwar die Geschichte von der Doktorprüfung von Mannheims letzte Studentin. Und zwar war das die Nina Rubinstein, wo Claudia und ich, obwohl wir uns nicht, damals noch nicht kannten, zusammen die Universität überredet haben, dass sie ihre Doktor bekommen sollte, dass sie promoviert werde. Sie war damals schon 81 Jahre alt, hat ihre Dissertation fertiggestellt unter Mannheim. In Januar 1933 lag es im Institut, in Mannheims Büro, und da hat es einen Kommilitonen mit einem SHA-Hemd für die Nina gerettet, und sie hat es überall mitgenommen, in Paris und dann nach New York, und wurde dann später eine Dolmetscherin in den Vereinten Nationen und hat dann jahrelang das liegen lassen. Und dann irgendwie, und das ist dann, wäre dann eine komplizierte Geschichte, ist es zu mir gekommen, und ich habe sie geinterviewt und habe dann mehrere Sachen über das geschrieben, und dann am Ende habe ich angetragen, zuallererst bei Habermas, dass die Universität ihr diese Promotion schuldig war. Und dann wurde das am Ende, es war eine ganz herrliche Feier, und man kann darüber nachlesen in den Zeitungen. Mhm. Aber die, so da habe ich damals, und die Honegger hat damals einen Aufsatz über die Studentinnen geschrieben, so in diesem Zusammenhang. Und wir haben dann in 1993 einen längeren Aufsatz auch über, und zwar waren das nicht nur, das war die Nina Rubinstein, das war eine zweite, hieß Margarete Freudenthal, und eine dritte war dann die, das war eine Dissertation, die dann in England gemacht worden war, das war die Viola Klein, und die ganze Frage von Mannheim und seine weiblichen Studenten, die Studentinnen, und so die ganze Frauenfrage, das ist überraschend, wie viel er sich in diese Frage interessiert hat.
Ja, und Giselle Freund war ja auch
Giselle Doktor. Freund, da waren allerlei Frauen, waren Studentinnen bei ihm, der Halperin, da war auch da waren noch mehrere. Und wir hatten damals so dieses 100-seitigen Aufsatz publiziert in International Journal of Sociology, und wir wussten, dass wir irgendwie einmal dazu zurückkommen würden. Mhm. Und und jetzt kam die Zeit vor 2 Jahren. Ich hatte noch ein anderes Buch mit den Colin Loder über Bildungsfragen, politische Bildung, auch über Mannheim geschrieben, in den so vor, ja, das ist am Anfang in 2001 erschienen, auch ein Buch, und so, da hatte ich wieder Mannheim, aber so einerseits war da ein Buch mit Mea, ein zweites Buch, das war über die politische Theorie-Seite, so Mannheim und der Liberalismus, aber nicht im europäischen Sinn, sondern im amerikanischen Sinn, so der Progressivismus, als eine politische Deutung seiner Arbeiten, sein Anliegen, und dann diese Bildungsfrage, das ich dann mit Loder gemacht habe. Und dann wollten wir doch irgendwie diese Studenten mit einbeziehen. Und da kam die Frage, naja, einerseits gibt es all diese faszinierenden Sachen von Distanz und Stil und so weiter, aber die Dissertationen von den Studenten sind nicht in dieser Manier geschrieben. Die sind eher weberianisch geschrieben. Die handeln so über, es ist kein schroffer Unterschied, aber Unterschied nicht desto weniger zwischen die Fragestellung von Mannheim, die in Richtung Philosophie deutet, dass sein ganz private epistemologische Interesse, die schon, er war doch Philosoph am Anfang und so, wie irgendwie die Wissenssoziologie die Fragen des Wissens aufklären könnte, und dieses Verhältnis, das hat ihm doch lebenlang zutiefst interessiert. Und das war doch eine sehr eine Motive Force, dass das Interessante, das uns alles Anziehende an viele seiner Bücher, so Ideologie und Utopie und solche Sachen, eigentlich angezogen hat. Aber auch diese andere Seite, die, worauf er auch bestanden hat, dass er auch Empiriker sei und dass dann seine Studenten aufgenommen haben. Und so, da haben wir die Frage gestellt, einerseits wussten wir immer, und das war so das erste Satz fast, das ich je über Mannheim geschrieben habe, es gibt keine Mannheimianer, es gibt keine Mannheim-Schule, das gibt's nicht. So, es war, er war Essayist, er war, das war ein Forschen, das dann, man kann mit ihm über seine Sachen verhandeln und sich stimulieren und diesen einen Sicht und die andere und das Überarbeiten oder vielleicht da gibt's, naja, so wie du es machst oder wie der Amalie es macht oder andere es machen, dass man so zum Beispiel die frühe Sachen so über Weltanschauung und Stilanalyse und solche Sachen heraushebt.
Oder das Experimentelle.
Und es war doch bloß eine von seinen Experimenten. So diese Weltanschauungsanalyse hatte dann mit Ideologieforschung hat er umgeschaltet und das war halt doch eben, der war doch so interessant, so eine Schule kann es nicht geben, man kann nicht Mannheimianer in diesem Sinne sein, wie man ein Elisianer, Elias sein kann oder ein Frankfurter Schule Mensch, obwohl das auch ein bisschen eine journalistische Erfindung ist, oder wenn man sagt, ja, Marcuse sei Frankfurt Schüler und Franz Neumann sei Frankfurt Schüler und Adorno sei Frankfurt Schüler und das stimmt, das ist so bloß eine Konvention, aber das ist nicht unser Thema heute.
Ja, so. Ja, in den Dissertationen zeigt sich doch schon, dass es dass Mannheim auch dazu aufgefordert hat, mit einer bestimmten Methode zu arbeiten. Also einmal die Methode der Distanzierung, aber es ging auch darum, etwas
Bewegung des
Denkens auszusagen, über Intellektualität, über die Intelligenz in dieser Zeit.
Ja, die Intelligenz hat ihn schon interessiert, ganz bestimmt. Und das so, aber die Frage, ob Strategie für die Forschungsarbeit und die eigentliche Methode innerhalb den Schrift der Forschung sind doch nicht dasselbe. Das hängt so dass die Studenten sich so an Fragen, die das Leben an sie stellt, darüber schreiben sollten und dass man das nur tun könnte, wenn man irgendwie die Soziologie dazu benutzt, sich eine bestimmte Distanz im sinnlichen Sinne davon. Aber das macht doch keine Methode aus. Da muss man doch immer noch rausbekommen, ja, wo sucht man, macht man, was für Modelle stellt man auf oder was ist das Verhältnis zwischen den Modellen und den empirischen Tatsachen, die da rauskommen und wie es, und diese Arbeit ist immer mehr schon in Mannheims eigene Arbeit, so zum Beispiel den wunderschönen Aufsatz, der keiner von uns je genügend studiert hat über das Erfolgsstreben. Das echt weberianisch auch zugesagt wird. Die Frage mit Weber war, wie man die Soziologie und die Geschichte zusammenstellt. Yeah. Und das war dann das Prinzipielle, die Schwierigkeit. Aber im Laufe der Zeit und auch in den es ist nicht, dass er sich die Sache ganz überlegt hat, aber praktisch so das praktische Paradigma von den Arbeiten, nicht der Theorie über diesen Arbeiten, aber da gab es da ist eine Praxis rausgekommen, die sehr nah, so dass die Leute alle Weber benutzen konnten und haben es auch getan. So, das war dann nicht auch so die Sprache, das ganze Sachzeug über, was man dann so methodologisch über Weber so erzählt, wie nennt man das, Urteilsfreiheit und so weiter. Das ist hier sehr unwichtig. Hm. Ist wichtig hier auch sogar dass, diese Frage von methodologisches Individualism oder methodological collectivism. Ja, die beiden Seiten, die müssen doch immer wieder, die sind erfinderisch, so da, erfinderisch genug, dass sie die eigentliche Probleme von den anderen auch aufnehmen können.
Ja, das erfindende Denken ist ja auch etwas, das Mannheim festhält. Ja, ich denke auch in dem Aufsatz zur Seele und Kultur. Und das spiegelt sich ja auch als eine Methode über.
So was wir dann rausbekommen haben und so der kultursoziologische Gedanke in diesem letzten Buch ist der Gedanke von einer Forschungsgruppe. Und eine Forschungsgruppe, aber keine Schule. Mhm. Und dass die die Gruppe sich die haben zusammen gesprochen, die hatten bestimmte Modelle, woran sie gearbeitet haben. Wir haben doch, da gibt's ja Kurt Wolf in seinem Nachlass, da gibt's Notizen aus diesen Seminaren von Mannheim, da kann man, es ist schwer leserlich, aber ich hoffe, dass da Zuhörer sind, die sich daran machen, das ist alles, liegt alles in Konsonanz und wir haben bloß damit angefangen. Mhm. Da kann man mal sehen, was da als, ich denke mal an Kuhn, so diese ganze Geschichte, The Revolution of
Paradigms.
Und er macht immer, so wenn er über Paradigma spricht, das ist nicht die Metatheorie der Wissenschaft, das ist ein Praxismodell von Wissenschaft. So ist das ein Mannheim-Weber Paradigma in diesem Sinne, das ist eine Praxis, wie man die Forschung vorführt, so diese historische Soziologie. Da haben wir darüber geschrieben, haben dann die mannheimschen Sachen, die besonders darauf hinweisen, einerseits der Aufsatz über Generationen, der Aufsatz über das Erfolgsstreben, dann seine so die Analyse der Wissenschaft, die er in Gegenwartsaufgaben der Soziologie in 32, wenn er vorgeschlagen hat, wie man die verschiedenen Teile behandeln soll. Und dann die Hauptsache ist, dann haben wir dann und dieser Seminar, das war ein interdisziplinäres Seminar und die Interdisziplinarität war dann für Mannheim die soziologische, das Funktion, das soziologische, organisatorische Idee, dass daraus eine Strukturanalyse rauskommen würde. So dieses Seminar über die Frühliberalismus, das war doch nach dem Konservatismus, das war dann der Sequel sozusagen, das Konservatismus 2 oder sollte es sein. Yeah. Und da gibt's auch, da waren nicht bloß Studenten dabei, oder waren Studenten in verschiedenen Status, so zum Beispiel Norbert Elias gehört dazu, aber nicht als Mannheim-Student, da gibt es so falsche. Er war nicht bloß Assistent, er war ein Teil der Gruppe.
Ja.
Und er war ein Mitglied dieser Gruppe. Einerseits hat er ja auch den anderen Studenten mehres beigebracht, aber Mannheim, wie die Freude Treudenthal, die eine
die auch immer zitiert wird, dass, naja, wie viel Elias den Studenten gebracht hat, das stimmt alles, aber sie hat auch geschrieben, aber am Ende, Mannheim was the boss, hat sie geschrieben. Also, ich tat, was der Chef wollte.
Yeah.
Und der Chef war immer Mannheim. Und wenn Elias da den Studenten viel geholfen hat und so weiter, das war, da hat sie geholfen, dass sie Mannheim zufriedenstellen. Aber Mannheim musste doch zufriedengestellt sein. Und das wissen wir ziemlich genau, zum Beispiel vom Fall Rubinstein, weil wir die ganze Kartei haben.
Yeah.
Wir haben ja alle Versionen ihrer Schriften und ihrer Seminararbeiten, alles mit in Mannheims Hand korrigiert. Und so da wissen wir, dass zumindest in diesem Fall er eigentlich dabei war. So da gab es dann auch Hans Weil, der über Bildung geschrieben hat, äußerst wichtig. Der hat das eigentlich schon in Göttingen gemacht, aber hat es dann nach Mannheim zu Mannheim gebracht und wurde dann die zweite. Da gab es bloß zwei Bücher in dieser Serie, die Mannheim von Scheler geerbt hat. Mhm. Der erste war Ideologie und Utopie von Mannheim, die zweite war das Buch über Bildung von Hans Weil, der auch dann Mitglied dieses Seminars wurde.
Ja.
Und Hans Gerd war dann der Lieblingsschüler von Mannheim. Und Hans Gerd, das ist ja auch eine schwierige Geschichte. Und wir hatten geplant, auch über Hans Gerd weiter zu sprechen, weil yeah. in meinem zweiten Projekt ich auch viel, dass ich auch hier in Deutschland dies Besuch, woran ich auch arbeiten werde, und zwar in den nächsten Tagen in Marbach. Hans Gerd ist dann dabei auch sehr wichtig und ich weiß nicht, wir können. Aber so kurz gesagt, da haben wir ein Buch geschrieben, diese soziologische Praxis von Mannheim durch seine Studenten darstellt.
Yeah.
Und dann auch im letzten Kapitel, wie das alle mitten Exil auseinandergefallen ist. Er hat dringend versucht, sofort hat an Rockefeller gebeten, um Geld, um die Leute wieder bei sich zu behalten, die dann auch raus konnten. Aber das ist durchgefallen. Er brauchte zu viel Geld dafür. Und nachher ist dann ein anderer Mannheim geworden, der keine Gruppe hatte. Aber dieser Gerd ist ein ganz interessanter Fall. Er war, wie gesagt, Lieblingsschüler. Er erzählt von sich selbst nicht, weil ich glaube es eigentlich nicht, aber es ist schöne Geschichte, dass er als Schüler im Gymnasium irgendwie ein Buch von Max Weber gefunden hat, gelesen und sagt, naja, ich gehe nach Heidelberg und studiere mit diesem Max Weber. Also in Heidelberg angelangt, Weber war schon 7 Jahre tot, aber hatte dann das mit Mannheim angefangen. So, er war dann Soziologe, er ist sehr wohl bekannt in Nordamerika, nicht weil er mit C. Wright Mills das berühmte, so dieses Sammelbuch von Max Weber rausgegeben hat, schon in den 40er Jahren, 60 Jahre später, wenn man irgendwo in Soziologieklasse, Anfangsklasse nimmt, ist es gut möglich, dass man immer noch diese Anthologie von Max Weber Schriften benutzt. Das ist der Gerth und Mills, die haben das eine Buch gemacht und dann haben sie ein zweites, so ein Character and Social Structure, das auch dann endlich in den 70er Jahren irgendwann in Deutschland publiziert worden ist. Aber dieser Gerth ist dann in Deutschland geblieben, er war kein Jude, musste nicht sofort raus, hat dann alles versucht, irgendwie eine Laufbahn zu bekommen, wurde Journalist, war der Feuilletonist. Und dann 1937 hat er sich losgemacht und ist dann nach England gekommen und Mannheim hat ihn vermittelt nach Amerika. so ganz kurz, wenn ich da Goethe als ein Brücke hier benutzen kann und wenn du noch Lust oder Zeit hast.
Ja, wir haben noch 7 Minuten.
7 Minuten?
Ja.
So, da werde ich ganz kurz mal Bericht erstatten.
Ja.
Ganz kurz, das habe ich schon vorher mal gesagt, ganz kurz Bericht erstatten, was ich hier in Marbach vorhabe.
Genau, die ersten Briefe.
In der neuesten, diese Idee, dieses neue Projekt ist eigentlich von der Suche nach Gerd Briefe. Das war der Anfang dafür, diese Brainstorm. Aber es ist so, da war ich in Marbach im Deutschen Literaturarchiv und habe ein paar Briefe von Gerd gelesen und dann ist mir plötzlich eingefallen, ich arbeite schon lange, seit 2000 arbeite ich über das Problem Exil und Exilforschung.
Ja.
Habe da 2 Konferenzen schon organisiert und etwa 4 Bücher, naja, sind nicht, 2 davon sind so Sonderausgaben von Zeitschriften und 2 sind Bücher rausgegeben über einen neuen so soziologischen, kultursoziologischen Versuch mit dieser Exilfrage. Und da haben wir keine Zeit, das zu erklären. Aber der Einfall war, dass in diesem Sonderfall diese 1930er Exilanten, dass sie alle so einerseits, die waren doch alle ziemlich gut integriert, diese Intellektuellen. Da war man doch, ja, also ein Franz Neumann in 32 hat da Aufsätze über Rechtsfragen dargestellt, wie das in der Krise aussieht. Und da sind 4 Kapitel im Buch und eine davon hat er ein Karl-Schmidt-Seminar vorgetragen. So, die waren dann befeindet, so in Intellektuellen, aber die waren doch alle in einem Zusammenhang, die waren und so die, das hat mich immer interessiert, wie man darüber nachdenken kann, diese Spaltung, und dann wurde diese Spaltung noch so dramatisch, weil im Gegenteil zu anderen Exil-Situationen. Es gab doch, da waren doch 5 Jahre, dass sie nicht korrespondieren konnten. Da habe ich den Einfall gehabt, naja, diese ersten Briefe, die Exilanten zu irgendjemanden in Deutschland schreiben,
ja,
müssten besonders interessant sein.
Ja.
Weil sie, auch wenn sie über ihr Los im Exil nicht sprechen, das ist doch genauso interessant. Wir haben doch bestimmte Fakten, haben wir, das ist ja, ja, offenkundig, was da, und so diese, so die Idee von, dass man mal diese ersten Briefe untersuchen sollte, um rauszubekommen, was es sich mit die ganze Frage von Rückkehr oder Überlegungen, die das ausschlossen. Es brauchten nicht immer die Briefe an die allerbesten Freunde sein. Es ist nicht, dass sie sich preisgeben. Wie viel sie eigentlich preisgeben, ist Teil der, ist auch zu erforschen.
Ja.
So, wenn jemand, da ist diese Genre, erste Briefe. Mhm. Da habe ich zum Beispiel einen ersten Brief von Siegfried Krakauer an einen jüngeren Mann, den er in Frankfurt gekannt hat, wenn er hier Krakauer so wichtiger Journalist war. Und der Mann hat ihnen so ein Buch, ein Brief geschrieben, Bücher geschickt. Nach dem Krieg schreibt der Krakauer zurück, naja, wo warst du, wenn all diese Dinge drüben passiert sind? Jetzt sind die alle passiert, wir können nicht so ganz einfach wieder ins Gespräch kommen. Und sie 5 Jahre lang hat es damit liegen lassen, dann hat er selbst einen Brief geschrieben und gesagt, na, ich merke, dass du dich um die Juden kümmerst. Jetzt können wir in Korrespondenz gehen.
Wunderbar, das war ein toller Übergang. Und auch für heute Abend, für den Vortrag, den du eben im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften um 18 Uhr halten wirst, über diese ersten Briefe im Raum 2302.
Und das kann man auch in der Zeitschrift für Ideengeschichte, die neueste Nummer, und auch auf ihrer Webseite kann man eigentlich diesen
Absatz
lesen.
Ja, genau. Auf meiner Webseite sind dann auch die Informationen auf fehe.org, und dann gibt es auch die Webseite Contested Legacy, das glaube ich vom Bard College auch gehostet.
Und du wirst das draufschreiben.
Ja, ja, ja. Wunderbar. Ich bedanke mich für das Gespräch. Dann hoffe ich, dass wir demnächst wieder ein Radiogespräch dann führen können. Wunderbar. Dann verabschiede ich mich jetzt hier im Studio Felicia Herrschaft und David Kettler.
Tschüss dann.
Ja, danke. Tschüss.